15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Der Deadline-Day ist vorüber. Einige Wechsel haben stattgefunden. Andere sind auf den letzten Metern gescheitert. Quirin, du warst letzten Freitag bei Sky. Wie hast du den Deadline-Day dort erlebt?
Ja, war echt ziemlich krass. Das war jetzt für mich ja schon der vierte Deadline-Day, den ich bei Sky quasi begleitet habe. Dann immer vor Ort mit Analysen die Kollegen unterstützt, aber natürlich auch selbst vor der Kamera gestanden. Da hat der ein oder andere Hörer mich vielleicht auch gesehen. Genau, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber auch gleichzeitig extrem intensiv. Ich meine, es hat jetzt auch jeder mitbekommen mit der Palinia-Geschichte. Cancelo war dann ja bei den Bayern auch noch so ein bisschen in der Verlosung, Bella Kotschap. Und am Ende, das heißt, klappt halt nichts. Während dann halt andere Teams noch richtig fette Transfers durchgedrückt haben, also gerade Chelsea mit Cole Palmer zum Beispiel, über die sprechen wir auch gleich, ja, war sehr, sehr cool, bin jetzt aber auch froh, dass das Transferfenster erstmal zu ist, wir wieder ein bisschen mehr Ruhe haben, dass man wieder ein bisschen mittel- und langfristiger arbeiten kann, schadet, glaube ich, niemanden, und vor allem, dass wir wieder Zeit haben, den Podcast jetzt regelmäßig aufzunehmen und vor allem auch eine größere Folge demnächst mal wieder zu bringen. Ja, das haben wir jetzt auch im letzten Monat ein bisschen schleifen lassen müssen.
Premier League.
Arsenal und Manchester United trafen im Emirates aufeinander. Ein Fehlpass von Kai Havertz, den Eriksen abfangen kann und auf Rashford durchsteckt, führt da zum 1:0. Rashford hat da sehenswert ins rechte Eck vollendet. Arsenal ließ sich davon aber nicht beeindrucken und sie erzielte postwendend den Ausgleich durch Martin Ødegaard. Weiter ist es eine intensive Partie, aber ohne wirklich zwingende Torchancen. Es folgt dann aber eine ziemlich wilde Schlussphase. In der 86. Minute gibt es einen Treffer durch Garancho, der das 1:2 für Manchester United dargestellt hätte. Der wurde aber wegen knappem Abseits aberkannt. Rice trifft dann nach einer Ecke in der Nachspielzeit zum 2:1 für Arsenal und Gabriel Jesus macht in der 90. plus 11 sogar noch den Deckel drauf.
Ja, war eigentlich ein Spiel, was klar pro Arsenal tendiert hat. Ballbesitz war zwar recht ausgeglichen, aber gerade mit dem Blick auf die Expected Goals Arsenal deutlich besser gewesen. Gerade dieses Duell Bukayo Saka gegen Dalot ist klar pro Arsenal ausgeschwenkt. Dementsprechend hätte man sich auch nicht beschweren dürfen auf United-Seite, wenn da früher schon auch das zweite oder dritte Gegentor gefallen wäre. Ja, United auf der anderen Seite sehr, sehr konterstark mal wieder. Die Tore ja auch beide quasi ja mehr oder weniger durch einen Steckpass erzielt. Eins hat da nicht gezählt von Garnacho, hast du gerade ja schon richtig gesagt. Auffällig aber United mit sehr, sehr vielen Ballverlusten im Offensivdrittel. Also man schafft es immer noch nicht so wirklich, aufgrund von auch fehlender individueller Qualität und in meinen Augen auch so ein bisschen wegen einer fehlenden Spielidee gegen tiefstehende Gegner am Ende des Tages dann auch ja ein Tor zu erzielen. Grundsätzlich im Spiel wenige Großchancen gewesen. United eben mit diesen Problemen am Ball vor allem, deswegen auf die Konter beschränkt. Aber der Sieg, ja, der geht für Arsenal schon am Ende des Tages dann auch in Ordnung.
Weiter geht's bei Brighton gegen Newcastle. Newcastle startet dort besser in die Partie. Alleine Isak hätte in den ersten 5 Minuten 2 Treffer machen können. Brighton übernimmt in der Folge aber mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Und außerdem können sich die Seagulls bei ihrem Torwart Verbruggen bedanken, der da einige gute Paraden gezeigt hat. Evan Ferguson legt dann los und bringt Brighton auf die Siegerstraße. Ein Dreierpack mit Treffern in der 27., 65. und 70. Minute führt zum 3:0 Zwischenstand. Newcastle gelingt dann nur noch ein Treffer in der Nachspielzeit durch Wilson und somit die 3. Niederlage in Folge für Newcastle. Und das ist zu wenig, wenn man an die Champions League Plätze anklopfen möchte, oder?
Ja, muss man aber so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen. Also die hatten jetzt in den ersten 4 Spielen nur Gegner, die auch international vertreten sein werden. Grundsätzlich muss man aber klar sagen, man wurde jetzt zum wiederholten Mal auch ausgecoacht. Also Newcastle gerade letztes Jahr, vor allem eben mit Bruno Guimarães auf ja der 6 bzw. tiefen 8, so der Spieler, der das Spiel natürlich vorangebracht hat, vorangeleitet hat, der wird immer mehr jetzt auch in Ballbesitz so ein bisschen zugestellt, vom Stürmer teilweise, sodass er gar nicht wirklich angespielt werden kann. Also wird da teilweise in die Doppelung genommen und gegen den Ball fehlt Newcastle so ein bisschen die Physis. Also es war jetzt wieder sehr, sehr auffällig, dass ein Team wie Brighton, die vor allem auch spielerisch sehr, sehr stark sind, immer so ein bisschen diese Halbräume ausnutzen, die Newcastle nicht so richtig ja besetzen kann, weil man mit den Achtern häufig nach vorne schiebt, versucht den Gegner zu pressen. Das ist einfach so dieser Fußball von Eddie Howe. Und sobald man den Gegner hat, der dann eben in der Lage ist, auch mal 2 Ketten direkt zu überspielen, eben auch mit Spielern wie eben einem Mitoma, einem Ferguson, aber gleichzeitig auch João Pedro, die sich dann eben zwischen den Ketten bewegen. Dann bekommt Newcastle ganz, ganz große Probleme, weil man es einfach nicht schafft, diese Pässe dann, die ja sogar fast bis ins letzte Drittel reingehen, am Ende des Tages auch dann zu verteidigen. Also da fehlt mir so ein bisschen die klare defensivere Ausrichtung, vielleicht auch mal mit einer Doppelsechs, Tonali, Bruno Guimarães, sodass man eben gegen den Ball auch wieder ein bisschen stärker wird und eben nicht komplett planlos einfach vorne drauf schiebt. Sowas klappt vielleicht gegen Luton zum Beispiel, aber eben nicht gegen Brighton, die für mich mit Man City zusammen das spielstärkste Team der Liga sind. Dementsprechend der Sieg für Brighton absolut in Ordnung. Nick Pope mit keiner besonders guten Leistung im Newcastle-Tor kommt auch noch dazu. Und über Ferguson, da sprechen wir gleich auch noch beim Spieler der Woche.
Genau, und weiter geht's für uns erstmal bei Chelsea gegen Nottingham. Das Spiel stand für die Blues eigentlich unter einem guten Stern. Seit 1997 hatte man nicht mehr gegen Nottingham verloren. Die Blues kamen auch immer wieder vor das Tor, aber die Präzision im Abschluss ließ da zu wünschen übrig. Nottingham war über weite Phasen der ersten Halbzeit da deutlich zu passiv, schockt Chelsea aber direkt nach der Pause mit einem Treffer durch Elanga, der vor Sanchez ganz cool bleibt und einschiebt. Nottingham fährt durch den Treffer des Tages den Sieg ein, während Chelsea zum zweiten Mal in dieser Saison unterliegt.
Ja, ich komme mir so ein bisschen vor bei Chelsea wie so jemand, der einfach immer alles wiederholt und wiederholen muss und wiederholen muss, weil der andere nicht zuhört. Ist aber jedes Mal wieder das gleiche Problem bei Chelsea. Man schafft es einfach nicht, im letzten Drittel in gute Schussposition zu kommen. Es ist wirklich in jedem Spiel wieder das gleiche Problem. Auch hier wieder 20 Torschüsse, davon nur 2 aufs Tor. Einfach viel, viel zu wenig aus fast 80% Ballbesitz. Im gesamten Spiel nur eine Großchance zu machen, ist einfach, ja, deutlich zu wenig. Liegt zum einen dran, weil die Flanken zu wenig Präzision haben. Man hat niemanden, der wirklich mal so einen Pass in die Tiefe reinspielen kann. Wenn der Gegner vor allem auch tief steht, macht sowas ja auch nicht so viel Sinn. Und über das 1 gegen 1, gerade mit so Spielern wie Mudryk oder Sterling, bekommt man es halt auch sehr, sehr selten aufgelöst. Für mich fällt Chelsea jetzt schon die Kaderpolitik auf die Füße. Mit 23,1 Jahren mit Abstand die jüngste Mannschaft in der Liga. Das zweitjüngste Team Burnley ist 24,3 Jahre im Schnitt alt. Zum Beispiel im Mittelfeld. Kein zentraler Mittelfeldspieler. Chelsea ist älter als 23 im gesamten Team. Nur Chilwell und Thiago Silva über 25. Ja, und somit hat man kaum wirkliche Stützen, erfahrene Spieler, die auch mal wissen, wie man gewisse Situationen löst, sondern viel einfach junge Naivität, so ganz hart muss man es auch mal sagen. Und dazu kommt natürlich auch, dass sich diese jungen Spieler auch nicht verbessern, wenn sie auf der Bank sitzen. So ein Leslie Ugochukwu zum Beispiel, David Washington im Sturm. Das sind eigentlich große Talente, die werden jetzt bei Chelsea aber vermutlich mal zumindest ein Jahr oder zumindest mal bis Winter, aber eher wahrscheinlich sogar bis Saison und vielleicht auch noch nächstes Jahr auf der Bank setzen. Und natürlich verbesserst du dich da auch nicht, überhaupt nicht, weil Training einfach nicht ausreicht, um auch auf ein hohes Spielniveau zu kommen. Dementsprechend, ja, diese Chelsea-Football-Manager, ich gehe nur auf junge Spielertaktik, die kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
Ligue 1.
PSG findet wieder in die Spur. Eine starke Leistung in Halbzeit 1 mündet da in einer 0-4 Halbzeitführung bei Lyon. Mbappé hat einen Doppelpack erzielt, Hakimi und Asensio besorgen die weiteren Tore. Tolisso macht in der 74. Minute per Elfmeter zwar den Ehrentreffer, aber mehr gelang Lyon in der Partie nicht.
Ja, das Spiel hatte so ein bisschen so den Charakter, besonders dann in der zweiten Halbzeit von, ja, der kleine Bruder ist total unterlegen und der Große haut dann einfach nicht mehr drauf, weil es in der ersten Halbzeit schon genug war. Dementsprechend, ja, Paris in der zweiten Halbzeit wirklich 3 Gänge zurückgeschaltet. Ich habe da wirklich das Schlimmste vermutet, nachdem es da schon, ich glaube, so in der 35. Minute 4-0 stand. Das hätte auch gut und gerne 7-8 Gegentore da hageln können für OL. Da vielleicht kurz als Kontext, das haben bestimmt auch nicht allzu viele mitbekommen. OL wurde ja von John Textor übernommen, einem amerikanischen Investor. Und da besteht seitdem jetzt so ein richtig großer Streit zwischen ihm und zwischen Jean-Michel Aulas, dem langjährigen Präsidenten von OL, der ja nur noch 1% quasi Anteile am Club hat, den man mit 9 Millionen Euro quasi aus dem Club rausschmeißen wollte. Aulas das aber einfach nicht zulässt und da gar keinen Bock drauf hat, da rausgeschmissen zu werden. Und da auch nicht diese, ja, Transferpolitik von Textor unterstützen will. Dementsprechend hat Aulas da alle Gehälter und alle, ja, Ausgaben des Clubs und Konten einfrieren lassen. Dementsprechend, ja, steht OL da vor extrem großen Problemen. Die Mitarbeiter wissen nicht, ob sie bezahlt werden. Spieler wie Nuama zum Beispiel, den man jetzt noch geholt hat, musste man dann so ganz strange über so ein Leihkonstrukt mit Molenbeek verpflichten, weil man ihn eben nicht direkt verpflichten konnte. Und der Kader gibt wirklich nicht so viel her. Also die Abwehr seit Jahren ja schon die Problemstelle bei Lyon, wurde wieder nicht wirklich verstärkt. Mittelfeld ist noch ganz okay, in Tolisso, Kakré, auch Cherki, auch Nuama, die haben schon eine hohe Qualität, aber auch in der Sturmspitze, Lacazette fehlt gesperrt, muss man jetzt mit Cadivere spielen, der letztes Jahr 400-500 Minuten für Mallorca nur gemacht hat, viel verletzt ist, ist einfach viel zu wenig. Ja, und da sprechen Experten auch schon davon, dass Lyon womöglich ja richtig abrutschen könnte. Und nach einem Punkt in insgesamt 4 Spielen jetzt, sieht es auch Stand heute so ein bisschen danach aus. Man war natürlich im kompletten Spiel komplett unterlegen. Fast 5 Expected Goals auf Seiten von Paris sprechen eine deutliche Sprache. 7 Großchancen insgesamt für Paris noch dazu. Ja, ich bin so ein heimlicher Lyon-Sympathisant, finde den Verein eigentlich ganz cool, aber was da gerade passiert, wünscht man echt keinem.
Nee, ich wollte gerade sagen, gerade wo wir noch jünger waren, war Lyon ja auch noch eine deutlich größere Nummer im französischen Fußball. Weiter geht's bei Monaco und die schlagen Lens mit 3:0. Singo und Golovin bringen die Monegassen in der ersten Halbzeit da auf die Siegerstraße. Maripan macht in der 59. Minute den Sack zu, aber erwähnen muss man auf jeden Fall Caio Henrique mit 2 Vorlagen, einer der auffälligsten Spieler der Partie. Zudem hat er 7 Flanken geschlagen und 4 lange Pässe gespielt, die angekommen sind. Von den Statistiken insgesamt her aber scheint es ein recht ausgeglichenes Spiel gewesen zu sein, oder?
Genau, war recht ausgeglichen. Grundsätzlich beide Teams ungefähr so 50% Ballbesitz. Gab wirklich kaum Abschlüsse aufs Tor, die wirklich gefährlich waren. Monaco aber mal wieder, wie in bisher allen Spielen in der Saison, brutal effizient gewesen. Insgesamt jetzt ja 3 Siege, 1 Unentschieden nach 4 Partien mit 13 geschossenen Toren. 3-mal davon 3, 1-mal 4. Ist schon ja wirklich eine Ansage. Du hast Henrique gerade schon hervorgehoben. Er und besonders auch Wanderson auf der anderen Seite sind wirklich brutal stark auf diesen Wingback-Positionen. Dazu Singo, den man jetzt so ein bisschen umfunktioniert als rechten Innenverteidiger in der Dreierkette. Dazu diese Doppelzehn mit Golovin und Minamino, der wieder getroffen hat. Und vorne eben Ben Yedder, das sind so die Schlüsselspieler gerade, die extrem gut performen, warum ja Monaco am Ende des Tages jetzt auch gerade da oben steht. Beide Teams recht hoch angelaufen, was auch ein bisschen so zum Spielstil gerade von Hütter, aber auch von Frank Haes bei Lens passt, aber nicht besonders effizient gewesen, also grundsätzlich ja kein besonders attraktives Spiel gewesen, aber Monaco ja schafft es dann einfach die Tore zu machen, Lens auf der anderen Seite nicht, stehen bei einem Punkt nach 4 Spielen. Ja, und so schnell geht's, dass Lens, die letztes Jahr noch Vizemeister waren, auf einmal jetzt unten in der Tabelle zu finden sind.
Serie A.
Am Samstagabend hieß es dort Meister gegen Vizemeister und Napoli spielte wie entfesselt und hatte bereits in den ersten Minuten gute Chancen, die aber ungenutzt blieben. So gelingt Lazio in der 30. Minute ein Traumtor, als Philippe Anderson bis zur Grundlinie durchmarschieren kann und Luis Alberto der Empfänger ist, der den Ball dann per Hacke ins Tor befördert. Der Meister war daraufhin sehr wütend, hat weitere Angriffe bemüht und wurde schließlich belohnt, aber es war dann ausgerechnet ein doppelt abgefälschter Fernschuss von Zielinski, der zum 1:1 Pausenstand führte. Nach der Pause trifft dann der Ex-Frankfurter Kamada zum 1:2 und damit zum ersten Mal für ihn persönlich in der Serie A. Beide Teams hatten dann noch weitere Chancen, ein weiteres Tor ist aber nicht gefallen und Lazio holt somit die ersten Punkte der noch jungen Saison.
Ja, und Lazio entwickelt sich auch so langsam so ein bisschen zum Angstgegner von Neapel. Letztes Jahr hat nur Lazio und Milan in Neapel gewonnen. Jetzt schon wieder Lazio, also der zweite Auswärtssieg in Folge in Neapel. Du hast schon richtig gesagt, Philippe Anderson, 2 Assists dazu, Lazio auch noch mit 2 nicht gegebenen Toren. Also war gar nicht mal ein unverdienter Sieg. War also ein bisschen das Spiel von Rudi Garcia und Sarri, die ja beide extrem viel Ballbesitz am liebsten hätten. Schon ja interessant, dass Rudi Garcia seine Dominanz mit 61% Ballbesitz da so durchdrücken konnte. Extrem hohe Passqualität, man ist ja auch recht viel nach vorne gekommen, du hast richtig gesagt, hatte viele Torchancen, 22:6 Schüsse insgesamt. Ja, Lazio am Ende des Tages dann aber trotz nur 0,6 Expected Goals mit eben 2 Treffern. Und auch hier wieder, Effizienz ist am Ende des Tages dann der entscheidende Punkt. Während Neapel es nicht geschafft hat, die Tore zu machen und so, ja, gewinnt Lazio wieder in Neapel.
Und Inter Mailand hat vielleicht ein neues Traumduo im Sturm gefunden, zumindest wenn es so harmonisch weitergeht wie am Wochenende. Die starke Inter-Truppe hat Florenz derartig unter Druck gesetzt, dass die den Ball kaum mal länger halten konnten. Es gab viele Chancen für Inter als logische Folge. Thuram trifft per Kopf zur Führung und war über weite Strecken des Spiels ein zentraler Faktor in Inters Angriff. Bis zur Pause vergab er noch zwei große Möglichkeiten, was natürlich so ein bisschen auf der Negativseite steht bei ihm. Lautaro stellt auf Vorlage von ihm aber dann nach der Pause auf das verdiente 2:0 und Thuram holt dann auch noch den Elfmeter raus, den Çalhanoğlu eiskalt zum 3:0 verwandelt. Ein traumhafter Lupfer von Lautaro sorgt dann für den Endstand von 4:0. Inter in der Partie unfassbar dominant, oder?
Eigentlich gar nicht. Da muss ich dein Argument gleich entkräften. Hatten nur 37% Ballbesitz tatsächlich. Also total, ja, wenig am Ball eigentlich gewesen, aber halt brutal effizient in Aktion, während, ja, Florenz, die ja unter Vincenzo Italiano auch ganz gerne mal mit Ballbesitz agieren, viel auch hintenrum gespielt haben, aber sobald es dann eben ins Mitteldrittel ging und dann auch vor allem der Übergang ins letzte Drittel für Florenz, da war Inter einfach da mit brutaler Intensität, mit brutaler Aggressivität die Bälle zurückerobert, viele Konterangriffe dadurch auch kreiert. Vorne drin, ja, brutal gutes Sturmduo, Lautaro Martinez ja sowieso on fire seit mehreren Jahren, und dazu mit Marcus Thuram ja so ein bisschen ein Spieler, der auch so in Richtung von Romelu Lukaku geht, der ja auch mit Martinez sehr gut harmoniert hat, aber einfach noch agiler ist, noch temporeicher ist, natürlich auch noch jünger, entwicklungsfähiger, also kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die beiden jetzt auch zusammen die Saison durchspielen werden und da das ein oder andere Tor auch machen werden. Insgesamt 8:0 Großchancen für Inter in der Partie. Also auch hier zeigt sich mal wieder, Ballbesitz ist wirklich nicht alles. Gerade wenn man es einfach nicht schafft, zum einen den eigenen Ballbesitz wirklich in gefährliche Zonen zu bringen und vor allem, wenn man es dann nicht schafft, sich den Ball auch frühzeitig zurückzuerobern, wenn man eben versucht zu pressen. Weil das macht Florenz eigentlich auch ganz gerne, hatten aber nur 6 hohe Balleroberungen in der gesamten Partie. Und das schafft Inter dann natürlich auch mit der hohen Passqualität und der Erfahrung der, ja, gerade zentralen Mittelfeldspieler und Abwehrspieler, dann sowas zu überspielen und sofort ist man dann eben wieder schnell vom gegnerischen Tor.
Team der Woche.
Das kommt aus der Bundesliga und ist Aufsteiger. Wir haben uns für Heidenheim entschieden, die dem BVB trotz 2:0 Rückstand im Signal Iduna Park noch ein Remis entlocken konnten. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie eine starke Leistung gezeigt und der BVB war nach der Pause nicht mehr so zielstrebig unterwegs wie in Halbzeit 1. Was hat Heidenheim in der zweiten Halbzeit so stark gemacht und was läuft beim BVB aktuell schief, Quirin?
Ja, zweite Halbzeit, das ist schon richtig gesagt, Heidenheim deutlich motivierter. Gerade nach dem 1:2 hat man gemerkt, okay, die haben wirklich realisiert, hier kann man auch was mitnehmen. Haben es in der zweiten Halbzeit auch nochmal ein bisschen intensiver und aggressiver gespielt, weil man auch genau gesehen hat, was ja Köln und Bochum in den letzten Wochen auch gegen Dortmund gespielt haben. Also Dortmund, so ein Team, wenn du damit wirklich Wucht dagegen spielst, die Gegner auch immer mal wieder Fouls, insgesamt 22 Fouls auf Seiten von Heidenheim, dann störst du zum einen den Spielrhythmus und Dortmund ist einfach so, ja, ein Low-Intensity-Team, was dann so seine Probleme damit bekommt, wenn man einfach schnell unter Druck gesetzt wird. Insgesamt Heidenheim sogar mit 4 kreierten Großchancen, also wirklich, ja, auch offensiv. Jetzt kein Feuerwerk abgebrannt, aber zumindest ein paar Ideen gehabt. Und haben Dortmund einfach, ja, besonders in der zweiten Halbzeit auch hier wieder, in der eigenen Hälfte kaum zu, ja, zu wirklich kreierten Chancen kommen lassen. Also insgesamt Dortmund über die gesamte Partie mit 100 Ballverlusten, also knapp 100 Ballverlusten in der Hälfte Heidenheims, und zeigt auch mal wieder so ein bisschen, ja, wo es bei Dortmund gerade hapert, dass man einfach durch diese Transferpolitik, die ich auch schon bei Sky angesprochen habe, sich so ein bisschen selbst so ein, ja, Grab ist vielleicht noch übertrieben, aber ich sage jetzt einmal, man sich selbst so ein bisschen so ein Grab schaufelt. Man schaut natürlich nur in der Bundesliga, was man für Spieler bekommen könnte. Bekommt wenige Spieler, die eine hohe individuelle Qualität mitbringen. Hat dazu einen Emre Can zum Beispiel, der als Spielgestalter im Prinzip agieren soll. Aber nur Julian Weigel spielt weniger Passangebote von allen zentralen Mittelfeldspielern der Bundesliga an. Das heißt, Can schafft es im Prinzip gar nicht, so das Spiel aufzubauen, wie es sein sollte. Schafft es nicht, Ketten zu überbrücken, dementsprechend schafft man es auch nicht, Spieler auch mal frei zu spielen, verschleppt dazu das Tempo immer wieder, das heißt, die Angriffe sind auch ein bisschen zu langsam und dementsprechend, ja, wenn man einen Gegner hat, der dann mit voller Wucht drauf geht, mit hoher Intensität spielt, dann bekommt Dortmund einfach, ja, große Probleme und das wird sich auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit nicht ändern.
Spieler der Woche.
Den haben wir vorhin schon thematisiert und Quirin hat es schon vorweggenommen. Wir reden über Evan Ferguson und der schießt Brighton ja mit seinem Dreierpack zum Sieg gegen Newcastle. Mit gerade einmal 18 Jahren hat er jetzt schon einen Marktwert von 30 Millionen und dem Iren steht wohl eine große Zukunft bevor, wenn er so weitermacht, oder?
Ja, extrem spannender Stürmer, also auch der perfekte Stürmer für Roberto De Zerbi, den Trainer von Brighton. Fand es da ganz interessant, so ein bisschen auch mal so die Aussagen von De Zerbi dazu zu lesen, der gesagt hat, dass Ferguson halt ein extrem cleverer Spieler ist, den er aber trotzdem einfach noch ein bisschen weiter schulen will, weil Ferguson gerade einfach total gut versteht, wie man als Nummer 9 spielt, ihm jetzt aber beibringen will, wie man als Nummer 10 spielt. Das heißt, so diese letzten 20, 25 Meter vor dem Tor soll Ferguson als Stürmer agieren und davor halt eigentlich mehr so ein bisschen als Spielmacher. Die Passquote von Ferguson spricht da ja alle Bände mit 87% die beste eigentlich aller Stürmer in den Top 5 liegen. Was ganz klar zeigt, er lässt sich häufig fallen. Wir hatten es ja auch vorhin schon, dass diese Zwischenräume gegen den Gegner gut besetzt werden und Ferguson einfach immer wieder als Anspielstation dient, dann auch seinen wuchtigen Körper gut einsetzen kann, obwohl er nur 1,83 groß ist, den Ball behaupten kann, dann wieder auf Mitspieler weiter ablegt, das heißt in Passkombinationen häufig mit eingebunden ist und sich dann eben über ein extrem gutes Positionsspiel vor dem Tor in die Position bringt, in der er dann noch abschließen und treffen kann. Dazu eine hohe Schussqualität, hat man auch hier gesehen bei dem einen Treffer gegen Newcastle aus knapp 20, 25 Metern. Ist jetzt kein besonders schneller Stürmer, auch kein besonders kopfballstarker Stürmer. Also er hat schon durchaus noch ein paar Defizite. Aber so diese Cleverness, die er in seinem Spiel jetzt schon mitbringt mit 18 Jahren, die wird ja immer nur besser werden. Und gerade mit so einem Trainer wie De Zerbi, ja, wie du schon richtig gesagt hast, steht ihm da eine richtig, richtig große Zukunft bevor.
Super, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast für heute zu und entlassen euch damit in die Länderspielpause.
Bis dann, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.